Johannesevangelium, Kapitel 1, auf der Seite 154 im Neuen Testament. Ich habe es überschrieben mit und führte ihn zu Jesus. Ich lese ab Vers 35. Des anderen Tages stund abermal Johannes und zwei seiner Jünger, und als er sah Jesum wandeln, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und zwei seiner Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das ist verdolmetscht, Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht es. Sie kamen und sahen's und blieben denselbigen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer aus den Zweien, die von Johannes hörten und Jesus nachfolgten, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Derselbige findet am ersten seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, welches ist verdolmetscht, der Gesalbte, und führete ihn zu Jesu. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Das wird verdolmetscht, ein Fels. Des anderen Tags wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben, Jesum, Josefs Sohn von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warest, sah ich dich. Nathanael antwortete und spricht zu ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubest, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres denn das sehen. Und spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes offen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Die Verse scheinen auf den ersten Blick unscheinbar. In unserem Text geht es um den Anfang der Wirkungszeit Jesu auf dieser Erde. Wir hören, wie Jesus seine ersten Jünger berufen hat, sie aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Wir hören auch den Auftrag Jesu, mit dem er auf diese Erde kam, um uns Menschen bei der Bewältigung des größten Problems, das wir haben, zu helfen. Das ist unsere Sünde. Mein erster Punkt: Wer Jesu Auftrag wirklich versteht, wird ihm folgen. Johannes 1, 35. Des anderen Tags stund abermal Johannes und zwei seine Jünger. Das heißt, Johannes der Täufer war da und zwei seiner Jünger waren mit ihm. Johannes der Täufer hatte von Gott den Auftrag, ein Wegbereiter Jesu zu sein. Er hatte den Auftrag, darauf hinzuweisen, dass Jesus der verheißene Messias war, der im Alten Testament immer wieder angekündigt wurde. Auf den Messias haben die Juden gewartet. Der Erretter, der Befreier, der König. Der, der das verheißene, sichtbare Himmelreich in Israel aufrichten wird. So wurde es im Alten Testament angekündigt. Und Johannes der Täufer sollte das Volk für den Messias vorbereiten, indem er Buße gepredigt hat. Und wir sehen das im nächsten Vers, Johannes 1, 36. Und als er sah Jesum wandeln, als er sieht Jesus, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Erst einen Tag zuvor war Johannes der Täufer auch Jesus begegnet. Und dort sagt er über Jesus in Johannes 1,29, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Damit ist der zentrale Auftrag Jesu in nur ganz wenigen Worten zusammengefasst. Johannes, der Täufer, sagt, schaut her, hier ist der Mann, das Lamm Gottes, das geopfert und geschlachtet wird, damit wir Vergebung und ewiges Leben haben können. Hier ist die Lösung für unser größtes Problem. Hier ist das Opfer für unsere Schuld und Sünde, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Hier ist die eigentliche, wirkliche Möglichkeit zur Vergebung und Erlösung. Vergebung brauchen wir alle. Ohne Vergebung können wir im Gericht Gottes nicht bestehen und ohne Vergebung kommen wir alle ganz sicher in die ewige Verdammnis und Hölle. Aber Gott hat unsere hoffnungslose Situation gesehen. Gott hat gesehen, dass wir elende, totgeweihte Sünder sind. Gott hat gesehen, dass wir ohne sein Opfer, ohne seine Hilfe auf dem sicheren Weg in die Hölle sind und nicht entrinnen können. Wir brauchen ihn. Und jetzt ist es soweit. Jesus ist da, das Lamm Gottes, das Opfer für unsere Sünden. Jesus, der, wie er genannt wird, der Messias, der Verheißene, der Erlöser, der Gesalbte, der Erretter. Für alle, die Buße tun und Jesus um Vergebung bitten und Jesus als ihren Herrn und Heiland im Glauben annehmen wollen. Zwei Johannesjünger, die hörten, dass Jesus das Lamm Gottes ist und für unsere Sünde kam, welches die Sünde der Welt trägt. Sie waren so angesprochen, dass sie sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Wir lesen das in Vers 37, und zwei seiner Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Johannes scheint es egal gewesen zu sein, dass er damit zwei seiner eigenen Jünger verloren hatte. Es gibt leider so viele Menschen im Reich Gottes, die viele Menschen um sich herum haben wollen und sie wollen sie nicht mehr hergeben, so nach dem Motto, das sind meine Jünger. Das war bei Johannes dem Täufer anders. Johannes weist auf Jesus hin. Er war Wegbereiter für Jesus. Das war seine Aufgabe. Und damit wusste Johannes, dass es immer zuallererst um Jesus geht. Johannes wusste, bei allem, was ich tue, geht es nicht um mich. Es geht immer um Jesus. Deshalb war Johannes sofort damit einverstanden, dass zwei seiner Jünger nach einer ersten Begegnung mit Jesus ihn verlassen haben und stattdessen Jesus nachgefolgt sind. Johannes hatte kein Problem, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Deshalb hatte Johannes über Jesus Folgendes gesagt in Johannes 1, Vers 27, also ein paar Verse vor unserem Predigttext. Der, der nach mir kommen wird, hatte Jesus gemeint, welcher vor mir gewesen ist, Jesus ist der allmächtige Gott, er war schon immer da, dass ich nicht wert bin, dass ich seine Schuhriemen auflöse. Also Johannes war sich sehr bewusst, dass Jesus immer vor ihm und vor seinem eigenen Interesse kam. Das sollte eigentlich bei jedem Nachfolger Jesu genauso sein. Wenn es um Nachfolge geht, haben wir manchmal komische Ideen. Manche denken, dass das ein Prozess ist. Dann brauche ich einen Glaubensgrundkurs, ich muss ein Seminar besuchen. Und dann vergeht noch einige Zeit, bis ich bereit bin, Jesus nachzufolgen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, wenn man die Evangelien liest. Denn in allen vier Evangelien ist die Nachfolge sehr einfach. Dort lesen wir nur, wie Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und dann müssen die Menschen entscheiden, was sie tun wollen. Jesus zwingt keinen, zu ihm zu kommen. Es gibt nur Freiwillige im Reich Gottes. Die beiden Jünger von Johannes dem Täufer sind freiwillig Jesus nachgefolgt. Johannes 1,38, Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen, also die zwei ehemaligen Johannesjünger, und sprach zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das ist verdolmetscht Meister, wo bist du zur Herberge? Jesus fragt: Was sucht ihr? Der Herr interessiert sich immer für dich. Er interessiert sich für deine Gedanken. Er weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. Und er möchte es von dir hören, auch wenn er schon alles weiß. Wir haben das ja oft in der Bibel. Da ist einer blind und Jesus fragt ihn: Was möchtest du, dass ich dir tun soll? Jesus weiß natürlich, dass der Blinde gerne sehen will. Aber Jesus fragt, und er fragt auch dich: Was möchtest du überhaupt? Was ist der Kern von deinem Interesse? Was ist in deinem Herzen? Und die beiden Johannesjünger fragt er: Was möchtet ihr denn? Warum folgt ihr mir nach? Was ist eure Absicht? Viele Leute suchen nach einer religiösen Erfahrung. Sie wollen ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen, aber darum geht es nicht. Das wäre eine falsche Motivation für die Nachfolge. Denn Nachfolge ist immer allein auf Jesus ausgerichtet. Jesus nachfolgen. Nur dann stimmt deine Motivation. Und jeder muss sich fragen: Was suchst du? Was suchst du, wenn du in die Gemeinde kommst? Ist es der Kaffee, der Kuchen, das Empfinden, dass die Leute mich beachten, wichtig nehmen? Der Austausch nach der Predigt? Das alles mag eine Motivation sein. Aber bei der Nachfolge geht es nur darum, ob du Jesus suchst oder nicht. Nur das ist Nachfolge. Und was antworten die beiden Jünger? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das ist verdolmetscht Meister, wo bist du zur Herberge? Sie wollten wissen, wo er hingeht. Sie wollten wissen, wo er zu Hause war. Sie wollten nahe bei Jesus sein. Sie wollten 24 Stunden bei Jesus sein. Sie wollten den ganzen Tag mit Jesus verbringen. Das war ihnen wichtig, nachdem ihnen Jesus begegnet war. Stellen wir uns das vor, mit Jesus, dem Schöpfer des Universums, Gott offenbart im Fleisch, 24 Stunden zusammen zu sein. Sie wussten, Jesus war ein Meister, ein Rabbi. Er konnte lehren, er konnte ihnen die Schrift, das Alte Testament erklären. Das hatten sie von Anfang an kapiert. Johannes 1,39, er sprach zu ihnen: Kommt und seht es. Sie kamen und sahen es und blieben denselbigen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Jesus sagt: Kommt und seht es. Das ist die Einladung Jesus, so einfach. Wir machen uns oft so viele Gedanken über Jesus und wollen auf möglichst alles eine Antwort haben. Aber Jesus macht es ganz einfach. Er sagt: Kommt und seht es. Prüft es selber. Komme einfach und lasse dich auf Jesus ein und folge ihm nach. So viele haben alles Mögliche in ihrem Leben probiert, aber auf Jesus können sie sich nicht einlassen. Aber ohne eine klare Entscheidung für Jesus wird man die Veränderung durch Jesus nie kennenlernen, seine Kraft nie erfahren können. Und je entschiedener, je klarer, je besser. Jesus lädt jeden Menschen ein. Jesus fordert jeden Menschen auf: Komm und sieh es, seht es. Jesus lässt sich erfahren, testen, ausprobieren, wenn wir es ehrlich meinen. Jeder ist eingeladen. Jesus wird keinen wegschicken und abstoßen. Er weiß, wie sehr wir ihn brauchen. Er weiß, wie sehr wir Vergebung brauchen. Er wird niemand ablehnen. Für jeden Menschen, der zu Jesus kommt, hat Jesus eine offene Tür. Er hat für jeden Zeit. Er nimmt sich den ganzen Tag Zeit für diese beiden Jünger. Und sie konnten Zeit mit dem Messias, mit dem Heiland der Welt verbringen. Wir haben oft keine Zeit für andere Menschen. Wir haben oft Wichtigeres zu tun, das überhaupt nicht wichtig ist. Unsere Pflichten und alles andere ist wichtiger als der Herr Jesus und sein Wort. Bei Jesus war es zum Glück anders. Mein zweiter Punkt: gehorsame Nachfolger zeugen und bringen viel Frucht. Johannes 1,40. Einer aus den Zweien, die von Johannes hörten und Jesus nachfolgten, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Einer der beiden Jünger wird genannt, Andreas, der Bruder von Petrus. Wir wissen, Petrus war ja der große Apostel, der später Wortführer der neuen Gemeinde in Jerusalem war. Es wird angenommen, dass der zweite Nachfolger Johannes selber war. Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Dann lesen wir Johannes 1,41. Derselbige findet am ersten seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, welches ist verdolmetscht, der Gesalbte, und führete ihn zu Jesus. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Das wird verdolmetscht, ein Fels. Wir haben davon geredet, dass es nicht viel Wissen braucht, um Menschen zu Jesus zu führen, sondern es braucht das begeisterte Zeugnis. Wir haben den Messias gefunden, welches ist verdolmetscht, der Gesalbte. Wir haben den Herrn Jesus gefunden. Sie sagten nicht, wir haben vielleicht den Messias gefunden. Nein. Die Jünger sagten voller Überzeugung und Gewissheit: Wir haben den Messias gefunden. Und Petrus kam erst gar nicht auf die Idee, dieses Zeugnis zu überhören, sondern Petrus sagte: Wenn du das sagst, war er sein leiblicher Bruder, dann muss das die Wahrheit sein. Die Juden haben ja auch immer in der Schrift studiert. Sie wussten, der Messias, der Erlöser, war angekündigt. Sie rechneten mit ihm. In Vers 41 lesen wir: Wir haben den Messias gefunden, welches ist verdolmetscht, der Gesalbte. Und wir lesen das auch in Vers 45. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben: Jesum, Josef, Sohn von Nazareth. Die Juden waren ständig am Lesen und Studieren im Alten Testament. Sie kannten das Alte Testament sehr gut. Sie hatten die Erwartungshaltung, dass der Messias bald kommen würde. Ich weiß nicht, wie das bei dir und mir ist. Wie ist unsere Erwartungshaltung, dass der Herr kommt, wie er verheißen hat, uns abzuholen, uns zu entrücken? Im Thessalonikerbrief lesen wir das zum Beispiel. Aber die Jünger waren alle nicht ferne von der Idee, dass der Messias bald kommt. Und das waren einfache Männer, Fischer, Handwerker, ganz normale Leute. Und sie sagten: Wir haben den Messias gefunden. Also zu dieser Zeit war die Erwartung da gewesen, dass der Messias kommen wird. Obwohl Gott 400 Jahre geschwiegen hat, wir wissen das aus der Bibel. Kein Prophet war aufgestanden und hat gepredigt, bis Johannes der Täufer kam. Und deshalb ist Petrus nach dem Zeugnis seines Bruders Andreas aufgestanden und er wollte Jesus sehen. Und jetzt kommt die Begegnung mit Jesus und Jesus sagt Petrus, wie auch später Nathanael, dass er ihn schon immer gekannt und schon immer gesehen hat. So ist das auch bei dir. Er hat dich schon immer gekannt, dich schon immer gesehen. Man sagt in Johannes 1,42, da ihn Jesus sah, sprach er zu ihm: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das wird verdolmetscht, ein Fels. Das ist das Wunderbare: Wenn du zu Jesus kommst und ihn kennenlernst, dann wird dir sofort klar, vor Jesus kann ich mich nicht mehr verstellen. Ich kann ihm nichts mehr vormachen. Ich kann ihn auch nicht manipulieren. Er kennt mich durch und durch. Nichts ist ihm unsichtbar. Er sieht mich, wenn ich ganz alleine bin. Es ist alles bloß offen vor seinen Augen. So ist der Herr. Ich kann ihn nicht täuschen. Wir können uns untereinander etwas vorspielen, aber Jesus können wir nichts vormachen. Er kennt uns. Und das ist auch gut so, dass er uns kennt. Das ist so herrlich. Bei meinem Herrn Jesus kann ich sein, so wie ich bin. Er liebt mich trotzdem, obwohl mein Herz so zerstört ist von der Sünde, von dem Bösen, das in meinem Herzen wohnt, bei uns allen. Es gibt sehr wenige Menschen, die mich trotz meiner Fehler lieben. Aber bei unserem Herrn Jesus ist es so. Er liebt uns bedingungslos. Er kennt jeden Gedanken, jede Tat, seit deiner Geburt bis zum heutigen Tag. Es ist alles bloß und offenbar vor seinen Augen. Und so begegnet der Herr dem Simon und er sagt ihm, du sollst Kephas heißen. Das Wort verdolmetscht, Fels. Aus Simon wird Kephas oder Petrus der Fels. Dabei wissen wir aus Matthäus 26, 35, dass Petrus überhaupt kein Fels war. Dort lesen wir, dass Petrus bereit war, für Jesus zu sterben und später hat er Jesus verleugnet und er kannte ihn plötzlich nicht mehr, als er verurteilt und gekreuzigt wurde. Von einem verlässlichen Fundament oder einem Felsen konnte also hier keine Rede sein. Aber Jesus sagte Simon schon bei der ersten Begegnung, dass er aus ihm einen Felsen machen wird. Und so hat Jesus mit jedem Menschen einen Plan, der zu ihm kommt und ihm nachfolgt, der bereit ist, sich von ihm gebrauchen, formen und verändern zu lassen. Dann Johannes 1,43, des anderen Tags wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Es war also wieder ein Tag vergangen. Jesus findet Philippus, sagt zu ihm, folge mir nach. Wenn es um Nachfolge geht, dann müssen wir wissen, dass Nachfolge immer freiwillig ist. Es gibt nur freiwillige Jesus-Nachfolge. Wir lesen das in Matthäus 16, 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und dann wird die Nachfolge Jesu näher erläutert. Matthäus 16, 25, der nächste Vers. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, das ist freiwillig. Aber wenn du das willst, dann fordert Jesus von dir ganze Konsequenz. Darin liegt der große Segen. Dann verleugne dich selbst, nehme dein Kreuz auf dich und sei bereit, dein Leben um Jesu Willen zu verlieren und herzugeben. Und zu dieser Nachfolge wird Philippus von Jesus aufgefordert, denn Jesus sagt ihm, folge mir nach. Nachfolge heißt, ich lege freiwillig meinen Willen Jesus vor die Füße. Denn in der Nachfolge geht es nicht mehr um meinen Willen, sondern es geht um den Willen von unserem Herrn Jesus, der einen großartigen Plan für uns hat, wenn wir uns darauf einlassen. Nachfolge heißt, Jesus geht voraus und ich gehe hinterher. Und jetzt ist nicht mehr die Frage, was ich will, sondern jetzt geht es nur noch um die Frage, was Jesus will. Bei Jesus ist es wie bei einem General in der Armee. Bevor du in die Armee eintrittst, ist alles freiwillig. Wenn du eingetreten bist, dann gilt es, die Befehle des Generals umzusetzen und gehorsam zu sein. Das ist der größte Segen für uns. Schade, dass wir das oft nicht verstehen. Aber so funktioniert Nachfolge. So war auch der Aufruf Jesu zur Nachfolge gemeint. Nachfolge fragt nicht nach dem Warum. Nachfolge tut einfach das, was Jesus will, weil er es besser weiß wie ich. Das ist Nachfolge. Und wenn wir durch Krisen und Nöte gehen und nicht wissen, wie sich alles entwickeln wird, dann mache es dir ganz einfach. Folge Jesus nach. Lies sein Wort. Tu das, was du verstanden hast. Und Jesus hat alles in der Hand. Er hat auch dein Leben in der Hand. Und es gibt kein noch so großes Problem, das er nicht lösen könnte. Unser Herr hat immer alles unter Kontrolle. Das müssen wir glauben und darauf müssen wir vertrauen. Folgen wir dem nach, der immer alles im Griff hat. Wie sagt die Bibel? Dem guten Hirten, der sich um seine Schafe kümmert, der sie versorgt. Folge Jesus nach. Und dann mein dritter und letzter Punkt: Jesus ist entweder dein Richter oder dein Retter. Johannes 1,44, Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Steht wie zufällig hier. Bethsaida war zur Zeit Jesu eine sehr bedeutende Stadt. Jesus hat dort viele Wunder getan. Offensichtlich kamen Andreas, Petrus und Philippus von dort. Aber diese Stadt hat letztendlich Jesus abgelehnt. Und wir wissen aus der Geschichte, dass diese Stadt später völlig zerstört wurde. Man weiß heute nicht einmal genau, wo diese Stadt wirklich war, weil auch die letzten Ruinen verschwunden sind. Deshalb gibt es diese Stadt heute so nicht mehr. Denn Jesus ist dein Retter, wenn du ihn annimmst, oder Jesus ist dein Richter, wenn du ihn ablehnst. Wie das bei den meisten Menschen aus Bethsaida der Fall war. Wie das bei den meisten Menschen heute auch der Fall ist. Dann Johannes 1,45, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben, Jesum Josef, Sohn von Nazareth. Natürlich finden wir bei Mose und den Propheten nicht Jesum, Josef, Sohn von Nazareth, sondern Philippus sagt, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, und der Messias ist Jesum, Josef, Sohn von Nazareth. Das haben wir herausgefunden, das haben wir identifiziert. Wie ich schon gesagt habe, waren das alles einfache Männer. Sie haben das Alte Testament gelesen, geforscht. Sie haben sich damit befasst und sie wussten, dass der Messias, der Erlöser und der Retter kommen wird. Und jetzt kommt die Antwort von Nathanael. Johannes 1,46, und Nathanael sprach zu ihm: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Wir wissen, dass im Propheten Micha 5,1, es gibt eine Verheißung, bei der von Bethlehem die Rede ist, aus der der Messias kommen soll. Und dort ist Jesus ja auch geboren. Aber was hat das jetzt mit Nazareth zu tun? In Nazareth war Jesus aufgewachsen und das war den Schriftgelehrten und Nathanael nicht klar. Nazareth war in den Augen der Schriftgelehrten kein guter Ort. Deshalb fragt Nathanael, was kann von Nazareth Gutes kommen? Und Philippus lässt sich erst gar nicht auf eine Diskussion ein. Er sucht auch nicht nach Argumenten, um Nathanael zu überzeugen, sondern Philippus sagt: Komm und sieh es. Komm selber, prüfe es, rede mit Jesus, erfahre ihn, erfahre, wer Jesus ist. Und dann kommt die Begegnung von Nathanael mit Jesus. Johannes 1,47, Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Hier offenbart sich Jesus dem Nathanael, indem er ihm klar macht: Ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deinen Charakter. Ich habe dich schon immer gekannt und gesehen. Vers 48, Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warest, sah ich dich. Das heißt, Jesus weiß zwei Dinge über Nathanael. Erstens kennt er seinen Charakter. Er sagt, du bist ein rechter Israelit. Jesus wusste, Nathanael war eine ehrliche Haut. Er hat nicht betrogen, er hatte keine falschen Absichten, er hat niemanden über den Tisch gezogen. Und Jesus sagte ihm, dass er ihn so sieht, aber so etwas kann man doch nur wissen, wenn man jemanden richtig gut kennt. Man muss eine Person beobachten, wie sie arbeitet, wie sie mit Freunden umgeht, wie sie unter Druck und in Schwierigkeiten sich verhält. Man muss hören, was die anderen, die mit einer Person zusammenarbeiten, über diese Person sagen. Und erst dann kann man sagen, der meint es grundsätzlich ehrlich, versucht nicht auf andere Kosten zu leben. Jesus kannte Nathanael sehr genau und Jesus wusste, was er für eine Herzenseinstellung hatte. Und Jesus kam zu dem Urteil, ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Keine Ahnung, was Nathanael dachte, als Jesus ihm das gesagt hat. Sicher fragte er sich, was ist denn das für einer? Der hat mich noch nie gesehen und hat mich sofort durchschaut. Aber dann kommt noch mehr. Nathanael fragte Jesus, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warest, sah ich dich. Feigenbäume haben schöne, große Blätter, unter denen man sich sehr gut verstecken und vor der Sonne schützen kann. Und offensichtlich war Nathanael unter einem Feigenbaum versteckt, als Philippus ihn gerufen hat, nachdem er ihn nicht finden konnte. Nathanael erinnerte sich noch sehr gut an diese Situation. Sie war ja erst vor kurzem geschehen. Er war sich sicher, dass ihn unter dem Feigenbaum keiner sehen konnte. Doch Jesus hatte ihn schon gesehen. Er hatte ihn schon wahrgenommen, obwohl das unter einem Feigenbaum nicht möglich war. Denn Jesus sieht alle Dinge, die für uns normale Menschen unsichtbar sind. Und dann Vers 49, Nathanael antwortet und spricht zu ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Das ist schon erstaunlich, wie schnell Menschen, die Jesus wirklich begegnen, verstehen, wer Jesus ist. Es braucht keine weiteren Informationen, keinen Glaubensgrundkurs, kein Bibelstudium. Eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert alles. Wer Jesus persönlich begegnet, braucht kein zusätzliches Wissen. Wer Jesus begegnet, wird vom Geist Gottes angesprochen und deshalb sagt Nathanael, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Wie kommt man zu so einer Behauptung? Wie kam Nathanael auf die Idee, dass Jesus der König von Israel war? Der König in Israel war doch ein gesalbter, von Gott berufener Mensch. Das konnte nicht irgendjemand sein. Oder die Behauptung, du bist Gottes Sohn. Was für eine unglaubliche Feststellung. Und dann war Jesus in den Augen Nathanaels ein Rabbi, ein Meister, ein Lehrer. Anfänglich hat Nathanael Jesus abgelehnt und jetzt sagt er, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Nathanael kommt zu dieser Überzeugung, als Jesus ihm zwei Dinge klargemacht hat. Ich kannte dich schon immer. Ich weiß genau, wer du bist. Und ich habe dich gesehen, als keiner dich sehen konnte. So ist das bei dir auch. Jesus sieht dich. Er kennt dich. Deine Gedanken kennt er von ferne. Also er kennt die Gedanken, bevor du sie gedacht hast. Und Nathanael kapituliert vor der Allwissenheit Jesu. Und er anerkennt ihn als den Messias, als seinen Erlöser. Johannes 1,50, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres denn das sehen. Jesus sagt nicht: Da hast du aber übertrieben, Nathanael. Ich bin nicht Gottes Sohn, sondern Jesus bestärkt Nathanael in dem, was er gesagt hat. Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe, obwohl es menschlich gesehen nicht möglich war, dich zu sehen. Das bisschen hat dir ausgereicht, um zu verstehen, wer ich bin. Dieses Wunder hat dich schon überzeugt. Aber du wirst noch Größeres sehen. Jesus verspricht dem Nathanael, noch Größeres zu sehen als die Offenbarung seines Charakters und die Fähigkeit von Jesus, ins Unsichtbare zu sehen. Jesus wird hier nicht konkreter, aber die vielen Wunder, die Jesus während seiner Zeit auf dieser Erde getan hat, sowie sein Tod und seine Auferstehung, zeigten, dass Jesus Gott selber war, der zu uns kam, um uns zu erlösen. Johannes 1,51 und spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Wir wissen, die Worte wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sind immer dort, wo es um eine sehr wichtige Behauptung, Betonung geht, weil das tatsächlich passieren wird, was Jesus jetzt sagt. Und dann sagt Jesus: Von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Das ist ein Hinweis ins Alte Testament, auf die Himmelsleiter des Jakob, der im Traum, als er geflohen ist von zu Hause wegen seinem Bruder Esau, diese Erscheinung hatte. Und das wird uns berichtet in 1. Mose 28, 12 bis 13. Und ihm träumete, also Jakob, als er lag, und siehe, eine Leiter stund auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stund oben drauf und sprach: Ich bin der Herr Abrahams, deines Vaters Gott und Isaaks Gott. Das Land, da du aufliegest, will ich dir und deinem Samen geben. Jakob bekommt von Gott selber die Zusage: Ich will dir dieses Land geben, auf dem du liegst, auf dem du schläfst. Ich stehe zu meinen Verheißungen. Und wenn die Engel Gottes von Jesus hinauf und herabfahren, dann sagt das nichts anderes, als dass Gott selber hinter der Tatsache steht, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14,6. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Jesus ist die Himmelsleiter in Gottes ewige Herrlichkeit. Nur Jesus schenkt dir die Verbindung zum Himmel. Nur durch Jesus können wir in den Himmel kommen. Und der Himmel ist offen für jeden, der an ihn glaubt. Das ist das Unglaubliche, das Wunderbare an unserer Beziehung zu Jesus. Jeder kommt durch das Blut Jesu, das auf Golgatha geflossen ist für unsere Schuld und Sünde, bis ins Allerheiligste direkt zu Jesus. Durch den Tod Jesu am Kreuz ist der Himmel offen für jeden Sünder, der Buße tut und Jesus annimmt. Leider sind die meisten Menschen zu stolz dafür. So sterben sie in ihrer Arroganz, in ihrem Hochmut und gehen für immer in der Hölle verloren. Aber Jesus bietet das Geschenk der Vergebung an. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Deshalb sagt Jesus in Johannes 14, 6, Jesus spricht zu ihm, er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Unser Thema war heute und führte ihn zu Jesus. Das tat Andreas mit seinem Bruder Simon Petrus in Vers 42. Das tat Philippus mit Nathanael in Vers 46. Wir alle brauchen Jesus, der als Lamm Gottes, wie es Johannes der Täufer sagt, auf diese Welt kam, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen, um uns Vergebung und ewiges Leben zu ermöglichen. Gerechtigkeit vor Gott gibt es nur bei Jesus. Vergebung, wenn Gott uns richtet, gibt es nur bei Jesus. Hat nur der, der Buße getan hat und Jesus als Herrn und Heiland im Glauben angenommen hat. Und wir haben es gesehen in der Geschichte, wir können Jesus nichts vormachen. Er sieht genau, wer wir sind. Er kennt unsere Gedanken von vorne. Er durchschaut uns alle, so wie er damals Nathanael durchschaut hat. Nur Jesus gibt Vergebung und ewiges Leben. Nur Jesus hat Worte ewigen Lebens. Nur Jesus bringt uns in den Himmel. Nur Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er ist vom Tod auferstanden. Wir werden vom Tod auferstehen. Weil Jesus unser Herr und Heiland ist. Weil er es vorgemacht hat. Weil er es versprochen hat. Deshalb komm zu Jesus, tu Buße und folge ihm nach. Er will dir gerne vergeben. Er will dir helfen, er will dich führen und leiten und am Ende in den Himmel bringen. So wie es in diesem wunderschönen Bild mit der Himmelsleiter dargestellt wird. Wir haben die direkte Verbindung zum Himmel durch Jesus, unseren Herrn und Heiland. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Berufungsgeschichte der Jünger, dir nachzufolgen. Ich wünsche mir für mich und für uns alle, dass wir dir wirklich nachfolgen. Herr, ich kann nur sagen, es tut mir leid für die vielen Jahre, Herr, wo ich versucht habe nachzufolgen und wo du nicht den ersten Platz hattest. Herr, wir kämpfen alle damit. Aber es lohnt sich einfach nur dann nachzufolgen, wenn wir wirklich nachfolgen. Hilf uns dabei, dass wir dich über alles lieben und dir den ersten Platz in unserem Leben geben. In Jesu Namen. Amen.